Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Wenn man nicht weiß, was in seiner Pille drinnen ist, kann man auch das Risiko des Konsums überhaupt nicht einschätzen.
Das ist Karl Schubert Kurzipa, Psychologe und Leiter von Check It, einem Projekt der Wiener Suchtberatung. Die gehen in Clubs und auf Festivals und bieten mobile Drogenchecks an, sogenannte Drug-Checks. Da kann man das Zeug testen lassen, das man dann vielleicht konsumieren will. Und nein, natürlich wird dieser Ab 21 Podcast Drogenkonsum in keiner Weise gutheißen, aber wir wissen auch, er ist da, er ist Realität. Und deswegen wollen wir heute mal schauen, wie kann man diesen Konsum sicherer machen. Zum Beispiel eben durch Drug-Checks. Die sollen in Berlin auch demnächst kommen. Und wie die aussehen und was sie vor allem auch können sollten, das erklären uns gleich zwei Leute aus der Hauptstadt. Thibaut Harrach zum einen, der wird pharmazeutischer Koordinator der Berliner Drug-Checks sein. Und Dr. Felix Spetzler von der Charité. Er hat den Drogenkonsum der Feiermeute in Berlin untersucht. Los geht's aber mit Karl aus Wien. Hi Karl.
Hallo.
Wie läuft denn so ein Drug-Checking im Club ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Im Grunde kannst du dir das so vorstellen wie eine mobile Drogenberatungsstelle. Also wir reisen da wirklich in den Club mit Infotisch, mit Infomaterialien, Safer Sniffing Utensilien, mit Ohrstöpseln, gratis Kondomen etc., wo man sich einerseits mal informieren kann zum Thema psychoaktive Substanzen, also nicht nur über illegale, sondern auch über legale psychoaktive Substanzen, wie Alkohol zum Beispiel. Und als Ergänzung zum Beratungsangebot und zu den Informationen bieten wir eben den Leuten noch die Möglichkeit an, ihre Substanzen, die sie möglicherweise vorhaben zu konsumieren, an diesem Abend vor dem Konsum analysieren zu lassen.
Und das heißt, ihr habt dann da so ein kleines mobiles Labor dabei und die Leute geben euch den Stoff und dann?
Genau, so schaut es aus. Wir haben ein kleines mobiles Labor dabei. Also wir haben einen Laborbus, der wurde umgebaut in ein Labor, mit dem wir einfach vor dem Club parken können oder auf ein Festival fahren können, den Strom anschließen und dann kann schon mehr oder weniger losgehen. Die Menschen, die eine Probe abgeben wollen, die machen das natürlich vollkommen anonym und geben uns auch nur einen Bruchteil von ihrer Substanz ab. Also wir brauchen für eine Analyse nur ein paar Milligramm einer Substanz, also so zwischen 6 und 10 Milligramm nehmen wir da. Das heißt ganz einfach zum Beispiel, wenn jemand eine Ecstasy-Pille hat, dann reibt der selbst von dieser Pille unter Aufsicht von uns und unter Anleitung von uns von allen Seiten von dieser Pille etwas runter mit einem Schleifpapier. Hat einfach den Grund, wir sind ein wissenschaftliches Projekt, haben dementsprechend eine Genehmigung mit illegalen Substanzen auch hantieren zu dürfen, aber eben nur mit Proben illegaler Substanzen.
Ihr nehmt dann diese paar Milligramm, geht damit in den Bus und wie schnell kommt dann das Testergebnis raus?
Das ist je nach Andrang ein bisschen unterschiedlich, aber so zwischen 15 und 30 Minuten dauert die Analyse. Besser gesagt, die Analyse ist schneller, aber 15 bis 30 Minuten dauert es, bis das Ergebnis dieser Analyse auch wieder an denjenigen oder diejenige, die die Probe abgegeben hat, kommuniziert wird.
Ich habe gelesen, dass ihr die Sachen, die Ergebnisse sogar aushängt im Club.
Genau so ist es, ja. Also das wird nicht nur direkt dieser Person, die die Probe abgegeben hat, kommuniziert, sondern wir haben da so eine Art Ergebniswand, kann man sich vorstellen, wie eine Wand mit Sammelsurium an unterschiedlichsten Substanzanalyseergebnissen drauf gepinnt. Wir haben da auch so eine Art Ampelsystem etabliert für unterschiedliche Ergebnisse. Aber wie du dir sicher vorstellen kannst, wenn man an ein Ampelsystem denkt, Grün gibt es bei uns nicht. Ja. Also wir wollen keine Probe mit Grün bewerten, weil es würde einfach sagen, ja, da kann überhaupt nichts passieren, los geht's.
Weil das ist ja die große Kritik sozusagen an dem Drug-Checking,
genau, ja.
Dass ihr das Ganze ihnen einen Freifahrtschein gibt.
Genau, das soll es nicht sein. Ja. Also es muss einem jeden Konsumenten oder jeder Konsumentin auch bewusst sein, Konsum von psychoaktiven Substanzen, egal ob legal oder illegal, hat ein bestimmtes Risiko. Ja. Dieses Risiko kann aber reduziert werden. Eben dadurch, dass man weiß, was ist genau in meiner Probe, wenn ich über die Substanz genau Bescheid weiß, also auf was muss ich besonders achten, um eben gewisse Risiken zu vermeiden, dann kann ich eben das Risiko, so gut es geht, reduzieren, aber ich kann es nie ganz wegbekommen. Ja. Es gibt keinen risikolosen Substanzkonsum. Das ist klar und das kommunizieren wir auch.
Helf mir mal ein bisschen auf die Sprünge, Karl. Ich bin kein Drogenkonsument, zumindest keiner in dem illegalen Drogenbereich. Alkohol trinke ich gelegentlich und beim Alkohol, da gibt es zumindest in Deutschland ja das Reinheitsgebot. Da darf nicht so sonderlich viel rein in das Bier. Was gibt es denn für einen Standard bei synthetischen Drogen? Also wenn ihr sagt, da ist was drin, was nicht drin sein sollte, dann muss es ja irgendeine Art von Standard geben eigentlich, ne? Ist ein bisschen irre.
Der Standard wird eigentlich dadurch definiert, durch das, was der Konsument oder die Konsumentin erwartet. Ja? Also die Leute gehen ja raus, kaufen sich dann zum Beispiel ein Ecstasy, ja? In der Erwartung, dass in dieser Ecstasy-Pille auch MDMA, also der Wirkstoff von Ecstasy, drin sein sollte. Ja?
Mhm. Und dann ist am Ende nur Backpulver drin.
Möglicherweise, ja, das wäre noch vielleicht eher harmlos, ja, aber da können ganz, ganz andere psychoaktive Substanzen drinnen sein oder auch Medikamente drinnen sein, die vielleicht ganz andere, anders dosiert werden müssten, ganz andere Wirkung haben, möglicherweise viel mehr Risiken in sich tragen als jetzt MDMA zum Beispiel. Ja. Also das heißt, wenn man nicht weiß, was in seiner Pille drinnen ist, kann man auch das Risiko des Konsums überhaupt nicht einschätzen. Und dementsprechend auch keine Risikoreduktion betreiben. Ja.
Was sind das für Menschen, die zu euch kommen?
Menschen wie du und ich, würde ich mal sagen. Also wirklich quer durch die Bank.
Ich meinte auch gar nicht so sehr sozusagen so Schicht oder bildungsmäßig, sondern einfach so, wenn ich mir vorstelle, ich nehme illegale Drogen, dass ich dann aber vorher nochmal so mir so ein Go hole von jemandem, um zu sehen, ob da wirklich auch alles mit halbwegs rechten Dingen zugeht. Das spricht ja auch ein bisschen was über den Charakter eines Menschen, sagt das ja ein bisschen was vielleicht aus.
Absolut, ja. Also wir sprechen davon von Freizeitdrogenkonsumentinnen. Ja. Also das sind im Grunde Menschen, die hin und wieder im Freizeitsetting, sei es zur Entspannung, sei es zum Spaß haben, sei es zum länger tanzen können, länger weggehen zu können, ja, länger das Clubleben genießen zu können, etc., Substanzen konsumieren. Wir reden dann nicht von substanzabhängigen Personen. Mhm. Ja. Also das ist jetzt ein Trugschluss, das oft so allgemein gesellschaftlich verknüpft wird, also einfach die Annahme, dass Menschen, die irgendeine Art von psychoaktiver Substanz oder Droge konsumieren, automatisch abhängig sind. Ja. Und das ist absolut nicht der Fall, sondern maximal ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz dieser Menschen, die irgendwann mal eine Substanz ausprobieren, wird möglicherweise irgendwann einen problematischen Konsum entwickeln oder möglicherweise eine Abhängigkeit entwickeln. Und der Rest, ja, hört einfach in den meisten Fällen wieder auf zu konsumieren. Ja.
Weil es am Ende vielleicht dann doch nicht den gewünschten Effekt gebracht hat oder eben den gegenteiligen, nämlich dann mit einem riesen Kater aufgewacht am Ende.
Na, entweder das, ja, oder für viele passt einfach der Konsum dann auch nicht mehr zum Leben dazu. Ja. Man muss dazu sagen, unsere Hauptzielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene. Ja. Also gerade in dieser Zeit ist Substanzkonsum ein sehr spannendes Thema oder eigentlich verstärkt Thema, sagen wir mal so. Ja. Das heißt, nicht jeder Jugendliche oder junge Erwachsene wird irgendwann mal Drogen konsumieren, aber diejenigen, die es mal ausprobieren, tun es mit großer Wahrscheinlichkeit in den Jugendjahren. Da geht es einfach darum, dass man die Menschen gut durch diese Phase begleitet, eben mit viel Information, mit Gesprächen auf Augenhöhe, weil sie irgendwann, ja, ich sage es mal ganz pointiert, einfach auch möglicherweise zu alt werden, um weiter zu konsumieren. Ja. Die Lebensumstände ändern sich, man hat einen Job, der einem wichtig ist, wo das einfach nicht mehr dazu passt, ja, wenn ich mit einem Hangover montags morgens irgendwie aufwache. Oder man hat Familie, man ist in einer Beziehung, wo es dem Freund der Freundin nicht passt, wenn konsumiert wird, etc. Also das heißt, da ändert sich ja viel. Ja.
Wahrscheinlich, nehme ich an, könnt ihr gar nicht sagen, wie viele so im Schnitt zu euch kommen an so einem Abend, weil ihr in ganz unterschiedlichen Settings unterwegs seid, Festival, kleiner Club und so weiter, ne?
Durchschnittlich kann man schon sagen, wie viele Substanzen, das wir analysieren, das sind um die 100 pro Nacht circa, ja. Aber wir erreichen in einer Nacht natürlich wesentlich mehr Personen oder sprechen mit wesentlich mehr Personen, weil wir natürlich auch in Kontakt kommen mit Leuten, die sich jetzt nur die Ergebnisse anschauen, selbst gar keine Probe abgegeben haben. Wir trotzdem mit ihnen möglicherweise über ihren eigenen Konsum in ein Gespräch kommen.
Also ihr macht auch Prävention an so dem Stand?
Absolut. Also man kann dieses Drug-Checking von unserer Wahrnehmung her, ja, so wie wir es betreiben, absolut nicht alleinstehend verwenden. Ja. Also kann man schon, ja, aber dann ist es ein reines Risikoreduktionstool.
Lass uns mal ganz kurz noch auf diese Analyseergebnisse selbst gucken. Was ist da aus so ein Trend vielleicht? Wird da zu viel von dem Wirkstoff reingehauen, reingemischt? Wird da eher weniger und wird gepanscht und man kauft im Prinzip eigentlich doch nur ein zusammengepresstes Backpulver?
Also es kommt sehr, sehr darauf an, wo diese Analyse stattfindet. Also wir haben Analyseergebnisse aus der Stadt Wien. Ja. Es werden ganz andere Analyseergebnisse sein, wenn man die irgendwo anders in Österreich macht. Grundsätzlich kann man das auch nicht allgemein für alle Substanzen sagen, sondern die Substanzen untereinander unterscheiden sich auch sehr, sehr stark. Also es gibt ständig neue Entwicklungen. Also es ist eine wahnsinnige Dynamik im Drogenmarkt. Ja. Es tauchen immer wieder neue Substanzen auf. Aber die Zusammensetzung einzelner Substanzen ändert sich auch sehr, sehr stark. Wenn man das am Beispiel Ecstasy vorstellt, da war vor ein paar Jahren war es noch so, dass zumindest in Wien war es so, kaum eine Ecstasy-Pille, die wir analysiert haben, tatsächlich den erwünschten Wirkstoff MDMA enthalten hat, sondern in den meisten Fällen irgendein Piperazin-Derivat. Also das ist eine ganz andere chemische Gruppe, die noch dazu nicht einmal eine ähnliche Wirkung hat, muss man sagen. Aber da hat sich zum Beispiel das sehr, sehr stark geändert, dass wir jetzt die Situation haben, dass in einer Vielzahl oder in der größten Zahl der Ecstasy-Tabletten wirklich der gewünschte Wirkstoff enthalten ist. Allerdings hat sich da jetzt wieder ein neues Risiko aufgetan, dass eben wahnsinnig hohe Dosierungen vom gewünschten Wirkstoff mittlerweile in den Pillen vorhanden sind. Also dass wir da jetzt wieder in die Richtung arbeiten müssen, es ist zwar das drin, was sich ein Konsument oder eine Konsumentin erwartet, aber es muss oft nur ein Viertel einer Pille zum Beispiel konsumiert werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Und wenn jetzt jemand eben über den Inhalt nicht genau Bescheid weiß und eine ganze Pille zum Beispiel konsumiert, könnte das eine Überdosierung sein und könnte potenziell lebensbedrohlich sein. Ja.
Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Karl Schubert Kotzipa war das, Psychologe und Leiter von Checkit, einem Projekt der Wiener Suchtberatung. Die gehen in Clubs und auf Festivals und bieten da mobile Drogenchecks an, damit man genau diese Überdosierung möglichst vermeiden kann.
Deutschlandfunk Nova.
Berlin ist die unbestrittene Partyhauptstadt Europas und natürlich auch entsprechend Drogenhochburg. Laut einer Studie der Charité aus dem Jahr 2018, die haben da fast 1000 Clubgänger befragt, haben fast 90% dieser 1000 Menschen Alkohol getrunken während der vergangenen 4 Wochen. Gut 70% haben geraucht, mehr als 60% haben gekifft und jetzt kommen die richtig harten Ergebnisse. Die Hälfte der Befragten hat Amphetamine, also so Speed, oder Ecstasy genommen und immerhin noch ein Drittel Kokain im vergangenen Monat. Beeindruckende Zahlen, die von der Politik naturgemäß unterschiedlich bewertet wurden. Konservative fanden es natürlich so und die rot-rot-grüne Koalition in Berlin, der Senat, hat gesagt, da müssen wir noch ein bisschen mehr tun in Sachen Prävention und Schutz. Und dann soll jetzt auch dann demnächst 2020 oder 2021 ein Drug-Checking eingeführt werden. Darüber habe ich gesprochen mit Thibaut Harrach. Er ist Pharmazeut, hat als Apotheker gearbeitet und war lang drogenpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Wenn demnächst das Drug-Checking startet, ist Harrach als pharmazeutischer Koordinator dabei. Hallo Herr Harrach.
Ja, guten Abend.
Wenn jetzt kommendes Jahr oder 2021 das Drug-Checking startet, sind Sie dann erleichtert, dass es endlich losgeht?
Ja, allerdings, wir haben viele Jahre darauf hingearbeitet. Bereits in den 1990er Jahren haben wir als Verein Eve und Rave Drug-Checking durchgeführt. Das wurde dann leider repressiv beendet. Und ich bin jetzt sehr froh, dass wir so weit gekommen sind und dass wir hoffentlich demnächst auch mit unserem Analyse- und Beratungsangebot starten können. Denn für die Konsumenten ist das wirklich ein sehr wichtiges Angebot.
Sie sind ja als pharmazeutischer Koordinator dabei. Was heißt das? Gehen Sie dann auch mit in die Clubs, um da vor Ort den Leuten die Pillen zu analysieren?
Wir haben uns zunächst einmal für ein sogenanntes stationäres Drug-Checking entschieden. Das heißt, wir gehen nicht in die Clubs, sondern die Konsumierenden kommen zu uns. Wir, das heißt, wir sind drei Träger, die Drug-Checking organisieren hier in Berlin. Das ist Fixpunkt, die Schwulenberatung und Vista. Mhm. Und an allen drei Standorten werden Drug-Checking-Sprechstunden durchgeführt. Dort wird dann so ein Beratungsgespräch durchgeführt und eine Konsumreflexion angeboten. Und am Ende dieses Gesprächs haben die Konsumierenden die Möglichkeit, ihre psychoaktiven Substanzen bei uns abzugeben. Wir bringen sie in das Labor und nach einigen Tagen können die Konsumierenden bei uns das Ergebnis erfragen. Mhm. Also was ist drin, wie viel davon ist drin?
Wir haben ja gehört, wie das in Wien abläuft. Da geht das Ganze ein bisschen schneller. Da ist das innerhalb von einer halben Stunde geschehen. Und die gehen dahin, wo auch tatsächlich die Drogen hauptsächlich konsumiert werden, die Partydrogen zumindest, in die Clubs, in die Festivals, dahin, wo die Leute das Zeug eben nehmen. Warum hat man sich in Berlin für dieses stationäre Modell entschieden?
Also wir haben auch mit den Wienern engen Austausch und auch in der Schweiz waren wir gewesen, um uns das stationäre Drug-Checking in Zürich zum Beispiel anzusehen. Und auch im Austausch wurde uns eben empfohlen, wenn ihr anfangt, dann nehmt erstmal ein stationäres Angebot. Da könnt ihr auf Infrastruktur und Ressourcen zurückgreifen, die schon vorhanden sind. Das ist leichter zu organisieren. Und in der zweiten Phase, dann könnt ihr ja auch dann mobil machen. Mhm. Überhaupt in Deutschland hat es sehr lange gedauert, bis wir wieder an den Start kommen. Länger, als wir gedacht hätten.
Okay.
Aber wir sind auf einem guten Weg.
An wen richtet sich das Angebot des Drug-Checkings dann am Ende, wenn nicht an Clubgänger?
Drug-Checking, wie wir es organisieren, richtet sich an alle Erwachsenen, Konsumierenden psychoaktiver Substanzen, also im Wesentlichen illegale Drogen. Das können Heroingebraucher sein, das können Partygänger sein, Freizeitgebraucher, abhängig oder im Freizeitgebrauch unproblematisch eher konsumierend. Also alle, die illegale Substanzen konsumieren.
Was mich noch interessiert, es sind sehr viele Touristen in der Stadt, sehr viele junge Touristen, Feiertouristen. Ich kann das bei mir in der Nachbarschaft immer beobachten, in der Nähe des Görlitzer Parks. Die sind da und ganz offen wird da ja gedealt. Die wissen ja gar nicht, dass es sowas gibt. Ne? Wenn die jetzt in den Club gingen und dann stünde da vor dem Club stünde ein Mobil, dann könnten die sagen, oh nice, aber have my MDMA checked. Und dann können sie es vielleicht guten Gewissens nehmen. Wir wollen es nicht verherrlichen, keine Frage. Aber was ich mich nur frage ist, das ist so ein bisschen an meiner Feierrealität vorbei.
Ja, also wir richten uns ja auch ausdrücklich nicht nur an Partydrogengebraucher und an Partygänger. Wer zu uns kommt, der weiß eben, er gibt die Substanzen ab und erhält erst ein paar Tage später das Ergebnis. Und aber das zeigen eben auch die guten Erfahrungen in Österreich in der Schweiz vor allem, wo das schon seit vielen Jahren so praktiziert wird, dass auch dieses Angebot gut angenommen wird. Da gibt es Studien, dass die so lange warten. In der Regel so lange warten, bis sie das Ergebnis haben.
Und genau an dem Punkt setzen ja dann auch Kritiker, vor allem aus dem konservativen Lager an, die sagen, Mensch, das ist ja eher so eine Verherrlichung, denen gebt ihr irgendwie so einen Freifahrtschein, dass die Drogen gecheckt gelassen kriegen können und dann sagen die, juhu, jetzt kann ich mir das reinpfeifen. So, und man würde dadurch Drogen verherrlichen. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
Also so werden wir das nicht machen. Wir informieren erstmal neutral über die Wirkungen, Risiken, Nebenwirkungen dieser Substanzen. Es findet ja auch ein Gespräch statt, wo der individuelle Konsum reflektiert wird anhand eines Fragebogens. Wenn da problematischer Konsum auffällt, dann kann man auch darüber nochmal sprechen und entsprechende Angebote wahrnehmen. Erfahrungen eben auch aus ausländischen Projekten zeigen, es wird nicht mehr dadurch konsumiert. Und es gibt auch wissenschaftliche Studien dazu, die ganz klar aufzeigen, je häufiger Drug-Checking in Anspruch genommen wird, desto risikobewusster wird konsumiert und letztendlich auch desto weniger wird konsumiert.
Wann würden Sie sagen, ist das ganze Projekt ein Erfolg?
Wenn es gut angenommen wird, wenn die Konsumierenden von diesem Angebot profitieren, dahingehend, dass weniger Unfälle mit psychoaktiven Substanzen passieren, weil eben Verunreinigungen und vor allem auch Überdosierungen aufgedeckt werden und insgesamt kompetenter und risikobewusster konsumiert wird.
Thibaut Harrach, pharmazeutischer Koordinator des Berliner Drug-Checking-Projekts, das kommendes oder übernächstes Jahr dann starten wird. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Eben haben wir gehört, dass man in Berlin künftig an 3 festen Stellen überprüfen lassen kann, welche Drogen man möglicherweise gleich konsumieren will. Das Stichwort lautet Drug-Checking. Was ist drin in der Pille? Ist das vielleicht gefährlich? Sollte ich das wirklich nehmen? Am Ende sind so die Fragen, die da aufgeworfen werden und sich dann vielleicht, wenn man das Testergebnis hat, auch selbst beantworten. Wir wollen jetzt mal klären, was passieren kann, wenn man tatsächlich verunreinigte Drogen nimmt. Und zwar mit Felix Betzler. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin und forscht zu Partydrogen und leitet auch die entsprechende Spezialsprechstunde. Hallo Herr Betzler.
Hallo.
Was halten Sie als Mediziner denn vom Drug-Checking, das nächstes oder übernächstes Jahr in Berlin starten soll?
Also aus medizinischer Sicht ist es absolut sinnvoll, weil wir gehen ja davon aus, dass die Substanzen ohnehin konsumiert werden. Also eigentlich wissen wir das. Mhm. Und wenn der Konsum ohnehin schon stattfindet, dann wollen wir natürlich, dass der mit größtmöglicher Information auf Seiten des Konsumenten stattfindet. Mhm. Und deswegen halte ich das für eine sehr sinnvolle Sache.
Was ist denn die Gefahr, wenn man sich tendenziell verunreinigten Stoff reinzieht? Egal, ob wir jetzt über Ecstasy sprechen oder über andere Pillen, die so möglicherweise im Umlauf sind.
Ist ja nicht nur die Gefahr, dass man unreinen Stoff konsumiert, sondern es ist auch die Gefahr, dass man eben sehr hochkonzentrierten Stoff konsumiert. Mhm. Ne? Und das ist schon eine, vielleicht sogar die wichtigste Funktion von Drug-Checking, dass eben auch der Reinheitsgrad oder die Konzentration bestimmt werden kann. So können eben Überdosierungen vermieden werden. Das ist sozusagen eine Kernfunktion des Drug-Checkings. Mhm. Aber eben nicht nur das, sondern man kann eben, wie gesagt, diese Verunreinigungen detektieren. Also das heißt, was sind sonst für Substanzen drin? Das können einerseits andere psychoaktive Substanzen sein. Oder es können einfach Streckstoffe sein.
Hm. Was wird denn da so beigemischt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also jede Substanz hat eine typische weitere Substanz, die dann beigemengt wird. Also zum Beispiel bei Speed, also das ist Amphetamin, wird häufig Koffein mit beigemengt.
Bewirkt dann was genau? Das, was man erwartet, wenn man Koffein hört? Oder?
Ja, ganz genau. Hm. Also es wird immer diese Substanz beigemengt, die irgendwie die eigentliche Substanz mimt. Also bei Amphetamin ist es dann Koffein. Bei Kokain beispielsweise ist es häufig ein Lokalanästhetikum, sodass eben die Zahnreihe taub wird und Konsumenten das Gefühl haben, wow, das ist ein guter Stoff, aber letztendlich ist es nur eine Betäubung der Zahnreihe. Ne?
Aber das klingt so, als gäbe es eigentlich sowas wie eine Art Reinheitsgebot, wie es jetzt beim Bier vielleicht sowas ist, dass man sagen kann, okay, das ist ein guter Stoff und das ist kein guter Stoff. Wo bemisst sich denn der Grad der Verunreinigung? Wie kann man das festmachen? Und so viel Prozent oder wie
ganz genau, ihr das? Ganz genau. Also das wird in Prozent angegeben. Man kann das ganz gut nachlesen in dem Drogenbericht, der jährlich für Europa herausgegeben wird. Und da sieht man eben die Schwankungen im Reinheitsgrad. Also beispielsweise bei Speed liegt er um die 30%, natürlich auf- und abschwankend. Bei Kokain stellen wir einen tendenziell steigenden Reinheitsgehalt fest, bei Ecstasy-Pillen auch über die letzten Jahre schon. Mhm. Und das ist auch das, was es eben so gefährlich macht.
Weil dann zu viel von dem Wirkstoff am Ende drin ist.
Ganz genau.
Woran liegt es, dass das so schwankt?
Ja, dafür wird es sicherlich mehrere Gründe geben. Das ist jetzt spekulativ, ne? Aber was ich häufig gehört habe an Gründen ist, dass sich eben die Produzenten auch einerseits abheben wollen von der Konkurrenz. Außerdem ist es natürlich besser transportabel, je konzentrierter es ist. Aber der wichtige Punkt eben, warum das so relevant ist, wie viel da drin ist und wie es sich über die letzten Jahre gesteigert hat, ist, dass eben eine Konsumeinheit nicht mehr eine Ecstasy-Tablette ist, wie es früher war.
Ne? Sondern ein Viertel, ein Drittel davon, oder?
Genau, ein Viertel. Also sagen, bei den aktuellen Konzentrationen muss man auf jeden Fall mit einem Viertel starten. Ansonsten katapultiert man sich besonders als unerfahrener Konsument eben in eine Überdosierung.
Und wissen die Leute das auch?
Das ist eben das Problem. Ne? Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, Berlin ist ja bekannt für die Partyszene. Es gibt sozusagen schon einen Partytourismus und dann kommt ein Tourist und möchte das jetzt auch mal ausprobieren, kauft sich eine Ecstasy-Pille und denkt, naja gut, eine Pille, eine Konsumeinheit, dann schmeiße ich die ein und zack.
Liegt ja bei Ihnen.
Ganz genau.
Okay. Und darüber soll ja das Drug-Checking auch aufklären. Mit diesen Menschen, mit den Konsumenten haben Sie ja auch eine Umfrage, eine Studie gemacht, über die wir auch hier in der Arbeit 21 schon gesprochen haben. Ziemlich herausragende Ergebnisse zutage gefördert, also was die Zahl der Konsumenten und die Häufigkeit des Konsums in Berlin angeht. Sie haben aber auch die Clubgängerinnen und Clubgänger gefragt, ob sie die Drogen vor dem Feiern prüfen lassen würden. Was war denn da das Ergebnis?
Ja, genau. Das ist also die Studie, die wir jetzt in der Zwischenzeit noch angeschoben haben. Da ist herausgekommen, dass natürlich die überwiegende Mehrheit Drug-Checking auch nutzen würde. Es ist zudem herausgekommen, dass das Testergebnis durchaus Einfluss hatte auf den Konsum. Also beispielsweise, wenn jetzt eine Substanz sehr hoch konzentriert oder genauer gesagt, wenn der Wirkstoffgehalt sehr hoch ist, dass dann über 90% eben entsprechend weniger einnehmen würden. Oder wenn eben Verunreinigungen dabei sind, dass man dann entweder weniger nimmt oder sie wegschmeißt. Wenn die erwartete Substanz gar nicht enthalten ist, würden fast alle die Substanz wegschmeißen. Mhm. Das gebietet jetzt zwar ohnehin der gesunde Menschenverstand, kann man sagen. Ne? Aber es war auf jeden Fall wichtig, dass es mal gezeigt wird, dass die Partyszene eben auch entsprechend so auf die Testergebnisse reagieren würde.
Kann man sagen, verantwortungsvoll?
Ich wollte dieses Wort in dem Zusammenhang vermeiden, aber ja.
Deswegen sage ich es extra, weil ich schon gemerkt habe, dass es auf der Zunge liegt, aber vielleicht nicht raus darf.
Ganz genau.
Hat Sie das in der Studie überrascht?
Eigentlich nicht, weil, wie gesagt, das ist gesunder Menschenverstand und der ist natürlich auch in der Partyszene vorhanden. Die Partyszene ist ja auch gar kein ungebildetes Grüppchen, wie die Studie auch ergeben hat.
Sondern ein eher gut ausgebildet.
Ja, durchschnittlich bis überdurchschnittlich gebildet, richtig. Es gab aber durchaus überraschende Ergebnisse. Eins zum Beispiel hat mich überrascht, das war, dass die überwiegende Mehrheit sich die Substanz vor dem Event kauft und nicht auf dem Event. Mhm. Üblicherweise bei dem bekannten Dealer, seltener bei unbekannten Dealern, noch seltener dann im Darknet.
Mhm. Stiege dadurch die Wahrscheinlichkeit, an einen verunreinigten Stoff zu kommen, je unbekannter die Quelle ist? Oder ist das nur sozusagen das, was man erwartet möglicherweise?
Oft ist es so, dass die Substanzen dann doch irgendwie aus einer Hand kommen von einem entsprechenden Großdealer, je nachdem, wie weit man die Kette dann nach oben hin zurückverfolgt. Aber durch jeden kleineren Deal oder jeden Zwischenschritt kann eben die Substanz dann weitergestreckt werden. Und so gesehen ist es natürlich besser, bei jemandem die Substanz zu beziehen, bei dem man sie vorher auch schon bezogen hat. Und am allerbesten natürlich, wenn man die Substanz dann, von dem man sie bezogen hat, auch schon mal gecheckt hat durch das Drug-Checking, was jetzt dann möglich sein wird, hoffentlich bald.
Wir wissen noch nicht genau wann, ob 2020 oder 2021, aber es soll kommen, wird wahrscheinlich nicht so lange brauchen wie der Flughafen. Aber es gibt ja vor allem aus der konservativen Ecke der Politik Befürchtungen, dass das den Konsum eher anheizen würde, dass mehr Menschen Drogen nehmen würden. Ist das berechtigt oder kann man da aus verschiedenen Studien ableiten, dass das eine unberechtigte Sorge ist?
Also es ist schon richtig gesagt, das ist eine Sorge und für diese Sorge gibt es keine Datengrundlage. Ne? Und ich als Wissenschaftler bin einfach datenhörig und für alles andere ist Spekulation. Und für das Gegenteil gibt es aber tatsächlich schon Hinweise. Es gibt beispielsweise eine Studie in der Schweiz. Dort gibt es ja Drug-Checking schon seit Jahren, die eben zeigt, dass es in der dortigen Partyszene in der untersuchten Kohorte eben keinen Anstieg an Substanzkonsum gab, weder hinsichtlich der Frequenz noch der Anzahl der Substanzen nach Einführung von Drug-Checking.
Und, aber auch keinen Rückgang?
Doch, genau. Und da wollte ich gerade drauf kommen. Eine andere Studie hat sogar einen Rückgang dokumentiert. Und man muss sich natürlich genau anschauen, wie ist die Methodik der Studie und wer hat die durchgeführt und was wurde genau erhoben und wie. Aber immerhin, das sind Hinweise, ne, auf Datengrundlage. Das andere sind Sorgen. Und aus meiner Sicht überwiegen eben die Vorteile deutlich die Nachteile oder das Risiko, was eben jetzt gerade angesprochen wurde.
Dr. Felix Betzler von der Charité in Berlin hat uns erklärt, welche Vorteile Drug-Checking haben kann und welche Drogen wie möglicherweise verunreinigt werden können. Vielen Dank.
Gerne.
Und das war der Ab21-Podcast Feiern, was uns Drogenchecks versprechen. Nochmal der Hinweis, das war natürlich keine Werbung für Drogenkonsum. Danke fürs Mitdenken, danke fürs Zuhören. Am Mikro war Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.